Ja, vielen Dank. Jetzt musste ich selber mal einen Moment überlegen, was vor einem Jahr war. Aber es stimmt. Da war ich hier. Sehr schön. Geht's euch gut? Ja? Ist oft so, wenn es einem gut geht, wenn man locker ist, dann ist man viel offener von Gott zu hören, als wenn man so angespannt ist und verkrampft ist. Von daher ist wichtig, dass wir uns vor Augen führen, hey, was für ein Privileg, dass wir hier zusammen sein dürfen. Was für ein Privileg, dass wir Gott feiern dürfen, dass wir in Freiheit singen dürfen, dass wir ohne Probleme, ohne Sorge, wer durch die Tür reinkommt, die Bibel aufmachen können, uns ausstrecken dürfen nach dem, was Gott zu uns heute zu sagen hat. Und ich habe eine Bibelgeschichte mitgebracht, die sehr wahrscheinlich ganz, ganz viele von euch kennen. Und es ist immer eine Gefahr, über Texte zu sprechen, die jeder schon kennt. Weil wir Menschen sind so, dass wir so schnell dann denken, ah, okay, habe ich schon mal gehört, kenne ich schon. Und deswegen möchte ich von Anfang an einen Punkt klar machen. Ich kann mich erinnern, ich habe hier in Berlin studiert, an der HWR, in einer Hochschule. Und die Prüfungen dort sahen so aus, dass man eigentlich hauptsächlich das wiedergeben musste, was man im Unterricht gesagt bekommen hatte. Also wir mussten ganz viele Slides auswendig lernen, ganz viele Texte lesen, um dann die ein Stück weit wiedergeben zu können. Ich habe ein ziemlich gutes Kurzzeitgedächtnis, von daher habe ich ziemlich gute Prüfungen dort geschrieben. Und war es gewohnt, immer eine 1 zu bekommen, weil ich gut wiedergeben konnte, was mir die Professoren gesagt haben. So, dann sind wir nach London gezogen als Familie und dann habe ich dort an einer Uni studiert. Und die ersten Prüfungen, die ich wieder zurückbekommen habe, waren immer eine 3. Immer eine 3, immer eine 3. Und irgendwann bin ich zum Professor gegangen und habe gesagt, lieber Herr Professor, ich habe doch alles gehört, was Sie mir gesagt haben und ich gebe das doch wieder. Was wollen Sie denn noch von mir? Und er sagt, ja, Sie zeigen regelmäßig, dass Sie verstanden haben, was ich sage und dass Sie das wiedergeben können. Und das ist eine 3. Wenn Sie eine bessere Note haben wollen, dann müssen Sie zeigen, dass Sie das auch anwenden können. Und wenn Sie eine richtig gute Note haben wollen, dann will ich eigentlich was Neues dazulernen, indem wie ich sehe, was Sie mit dem machen, was ich Ihnen gebe. Und wisst ihr, ganz viele von uns sitzen Sonntag für Sonntag in der Gemeinde und denken, der Hauptauftrag von denen, die da sitzen und die Predigt hören, ist, dass man Sonntagmittag noch sagen kann, worum es in der Predigt ging. Und die richtig Frommen können sogar Mittwochabend noch sagen, worum es Sonntag in der Predigt ging. Darum geht's aber gar nicht. Es geht nicht darum, dass ihr wieder erzählen könnt, was passiert ist. Jesus möchte etwas in eurem Leben machen. Im Alltag. In den Begegnungen, die ihr jeden Tag habt, in der Nachbarschaft, wo er euch hineingestellt hat, an dem Arbeitsplatz, wo er euch hineingestellt hat, in die Familie, die er euch gegeben hat, da drin möchte Gott etwas Neues machen. Und der Weg dahin ist, indem wir immer wieder uns ausstrecken nach dem, was er uns offenbart in seinem Wort, was er uns durch seinen Heiligen Geist in unsere Herzen hineingeben möchte und das dann auszuleben. Von daher ist mein Gebet heute nicht, dass ihr jetzt 20 nette Minuten habt oder dass ihr nächste Woche noch sagen könnt, worum es jetzt ging, sondern dass jeder hier eine konkrete Sache mit rausnimmt, wo er sagt, das ist etwas, was ich in den nächsten Tagen in meinem Leben ausleben möchte, umsetzen möchte. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte Markus Kapitel 2 auf. Ich lese aus der Übersetzung Neues Leben. Markus Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, »Wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben.« Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, »Warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben.« Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Jesus, und ich danke dir für dein Wort und ich bete so, dass du unsere Herzen anrührst durch dieses Wort. Amen. Wenn wir nur unseren Freund dazu bringen könnten, Jesus zu begegnen. Das war das Anliegen dieser vier Männer. Wenn wir es nur irgendwie schaffen würden, diesen Mann zu Jesus zu bringen, dann wüsste Jesus, was zu tun ist. Damit fängt alles an. Und ich glaube, dass wir uns das immer wieder auch vor Augen führen müssen. Jesus ist nicht einfach irgendeine Philosophie oder eine Ideologie, ist nicht einfach nur ein Gedanke, ist nicht einfach nur ein Vorbild, ein Rollenbild, was es mal gab in der Geschichte, an dem wir uns orientieren können. Die Begegnung mit Jesus Christus, mit dem lebendigen Sohn Gottes, hat die Macht, alles zu verändern. Die Begegnung mit Jesus Christus hat die Macht, alles zu verändern. Und diese vier Männer wussten das. Und deswegen war ihr Hauptanliegen, diesen Bekannten oder Freund, wir wissen gar nicht genau, was das Verhältnis zwischen diesen vier Männern und dem Gelähmten war, aber die waren so überzeugt, wenn wir es nur schaffen, den Mann zu Jesus zu bringen, dann wird Jesus etwas tun. Und ich weiß nicht, ob du heute Morgen hier sitzt und vielleicht ein Problem oder eine Situation mitbringst, wo du denkst, boah, ich habe jegliche Hoffnung verloren. Dann möchte ich dir sagen, dass die Begegnung mit Jesus Christus die Möglichkeit hat, dich auch da zu berühren, auch dieses Problem zu lösen. Weil Jesus Christus nicht einfach nur ein netter Gedanke ist, sondern weil Jesus Christus der lebendige Sohn Gottes ist, der alle Macht hat. Das sagt er später seinen Jüngern, alle Macht im Himmel und auf der Erde ist mir gegeben. Die Begegnung mit Jesus hat die Kraft, alles zu verändern. Und ich frage mich manchmal, glauben wir das eigentlich? Glauben wir das in unserem Alltag wirklich? Oder wie viele von uns haben das vielleicht vor langer Zeit mal erlebt und jetzt sind wir so in den Spuren des christlichen Lebens drin. Aber haben wir noch diese Überzeugung, dass wirklich die Begegnung mit Jesus alles verändert? Es wurde ja gesagt, ich arbeite mit OM und vor kurzem sagte einer unserer Missionare mir, der in Zentralasien arbeitet, dass sie vor kurzem mein Team in Dörfer geschickt haben, in Zentralasien, unerreichte Dörfer, da haben die Menschen noch nie von Jesus gehört. Und in diesen Dörfern predigen sie dann und bringen den Leuten die Botschaft von Jesus. Und in einem dieser Dörfer fanden sie ein Haus vor, was komplett verwahrlost war. Und Kinder rannten rum, die sahen völlig zerzaust aus. Und die Mutter dieser Kinder war auch völlig durch den Wind, war betrunken offensichtlich. Und das Team begegnete dieser Frau. Und sie hörten sich die Geschichte dieser Frau an. Und eine unserer Mitarbeiterinnen im Team, die fing an, ihre Geschichte zu erzählen und die sagte zu dieser Frau, Mensch, ich war genau da, wo du bist. Ich war abhängig von Drogen, ich war abhängig von Alkohol. Das Jugendamt hat gesagt, ich bin nicht in der Lage, mich um meine Kinder zu kümmern. Meine Kinder sind mir weggenommen worden. Ich war ganz am Boden meines Lebens. Und dann bin ich in ein christliches Reha-Zentrum gekommen und ich bin Jesus begegnet und Jesus hat mein Leben verändert. Und ich bin wieder klar geworden, ich bin frei geworden von Abhängigkeiten und irgendwann habe ich sogar meine Kinder wiederbekommen. Und als sie das so erzählte, da fing diese Frau an zu weinen und sagte, natürlich sehne ich mich auch nach dem. Und dann haben sie ihr von Jesus erzählt und haben mit ihr gebetet und die Frau hat auch gebetet. Und dann sind sie weitergefahren und im Auto haben sie noch überlegt, was ist da eigentlich gerade passiert? Also diese Frau war offensichtlich betrunken. Hat die überhaupt verstanden, worüber wir gesprochen haben? Hat die überhaupt verstanden, was wir gebetet haben? Und sie haben gesagt, naja, wenn sie am Sonntag kommt in den Gottesdienst, wo sie zu eingeladen hatten, dann ist es schon mal ein gutes Zeichen. Und dann haben sie so gebangt auf Sonntag und dann waren sie Sonntag in der Gemeinde dort und die Frau kam und die hat sogar gleich Nachbarn mitgebracht. Und dann haben sie Gottesdienst gefeiert und sie haben gesehen, dass Gott in dieser Frau schon etwas gemacht hat. Und einige Zeit später, ein paar Wochen später, kamen sie wieder in diesem Dorf vorbei. Und sie haben gesagt, sie haben ein anderes Haus und eine andere Frau wiedergefunden. Die Kinder waren gepflegt, die Frau sah gepflegt aus, die war nüchtern. Und als die Frau gesehen hat, dass das Team wieder gekommen ist, da hat sie sofort die Nachbarn zusammengerufen und hat gesagt, okay, lasst uns jetzt eine Bibelstunde machen. Und dann haben sie sich alle dort versammelt, die Frau hat Essen zur Verfügung gestellt und dann haben sie gemeinsam in der Bibel gelesen. Und was das für mich so zeigt, ist, dass auch heute noch die Begegnung mit Jesus die Macht hat, alles zu verändern. Und egal, wo du drin steckst, ob du in Abhängigkeiten drin steckst, ob du in körperlicher Krankheit drin steckst, ob du in finanziellen Sorgen drin steckst, egal, wo du drin bist, eine Begegnung mit Jesus hat die Macht, Dinge in deinem Leben zu verändern. Und die Frage ist, glauben wir das? Und diese vier Männer, die haben das geglaubt. Und sie haben noch etwas verstanden. Sie haben verstanden, der Gelähmte, der hat keine Chance, selber zu Jesus zu kommen. Hat er nicht. Wie soll er denn zu Jesus kommen? Er kann ja nicht laufen. Der Gelähmte ist angewiesen darauf, dass andere ihn zu Jesus führen. Und wisst ihr was? Ich bin vorhin noch ein paar Minuten hier einfach um die Kirche gelaufen. Wisst ihr, wie viele Menschen sich sehnen nach einer Begegnung mit Jesus? Wie viele Menschen sich sehnen in dieser Welt nach Identität, nach Perspektive, nach Sinn, nach Liebe? Also wir sehen, und gerade in einer Stadt wie Berlin, sehen wir ein hoffnungsloses Suchen nach dem, was Liebe ist. Und es wird auf alle möglichen Arten und Weisen neu definiert und neu geschaut, was Liebe bedeutet. Und sie sehnen sich eigentlich nach einer Liebe, die nur Gott ihnen geben kann. Aber sie liegen da und sie sind angewiesen darauf, dass Menschen, die schon eine Begegnung mit Jesus hatten, sie zu Jesus bringen. Diese vier Männer, die haben nicht die Not des Gelähmten gesehen und dann gesagt, Gott, schick jemand anderen. Die haben nicht Selfies gemacht und Videos gemacht und dann irgendeine soziale Kampagne gestartet, um zu sagen, oh, irgendjemand sollte sich um die Not der Gelähmten kümmern. Diese vier Männer haben gesagt, okay, dann bringen wir ihn zu Jesus. Dann bringen wir ihn eben zu Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr so Leute kennt, die immer irgendjemanden kennen. Und egal, was für ein Problem du hast, egal, was du brauchst, letztens war ich mit so einem Typen zusammen, der meinte so, ja, da rief mich jemand an, der brauchte eine Perücke für ein Osterschauspiel. Und dann hat er sofort den Leiter des lokalen Staatstheaters gekannt und den angerufen. Wisst ihr, wenn wir davon reden, Menschen zu Jesus zu bringen, dann müssen wir nicht diejenigen sein, die Leute gesund machen oder die Leute retten oder die irgendwas Großartiges tun und wir zerreißen unsere Kleidung und Superman-Zeichen kommt hervor. Wir müssen nur diejenigen sein, die sagen, ich kenne da jemanden. Ich kenne da jemanden. Lass mich zu dem bringen. Und wisst ihr, ich habe gehört, dass heute auch ein Stück weit ein besonderer Gottesdienst im Leben dieser Gemeinde ist, wo die Südstein-Gemeinde und eine Tochtergemeinde zusammenkommen und gemeinsam auch sagen, und wir gehen einen Schritt vorwärts. Und ich finde das so genial und ich freue mich sehr, auch an diesem Tag hier mit dabei zu sein. Und ich finde das so wichtig, dass wir uns immer wieder deutlich machen, dass unsere Aufgabe es ist, Menschen zu Jesus zu bringen, die selber nicht die Möglichkeit dafür haben. Uns ist es geschenkt worden, Jesus zu begegnen. Wir sind nicht besser als irgendjemand anderes da draußen, aber wir hatten das Privileg, die Gnade, eine Begegnung mit Jesus zu haben. Und jetzt dürfen wir diejenigen sein, die sagen, und komm, ich bring dich zu diesem Jesus hin. Wir übernehmen die Verantwortung. Wir bringen Leute zu dem Jesus hin. Und wenn wir das so verstehen, wenn wir uns selber auch so verstehen in dieser Rolle, dann sehen wir die Dinge auch anders. Weil ganz ehrlich, die vier Männer, die sind dann gekommen und da war gar keine Chance da, diesen Mann zu Jesus zu bringen. Das Haus war ja voll, nicht mal drumherum war Platz da. Aber sie haben trotzdem eine Chance gesehen, weil sie auf einmal durch Augen des Glaubens gesehen haben. Weil sie auf einmal wussten, Gott möchte hier was machen. Und wir werden einen Weg finden. Und dann decken sie das Dach ab und lassen den Mann durch die Decke runter. Das ist ein Risiko. Jetzt stellt euch mal vor, die bringen einen Gelähmten zu Jesus und bringen den Mann um, weil sie ihn fallen lassen durchs Dach. Das ist ein Risiko, aber das sind sie eingegangen, weil sie die Situation durch Augen des Glaubens gesehen haben. Gehst du durch deinen Alltag? Gehst du durch deine Nachbarschaft? Mit diesen Augen des Glaubens, wo du Ausschau hältst nach dem, was Gott macht. Ich war vor 10 Jahren ungefähr, war ich für eine Woche in einem Dschungel in Südamerika. Ich war mit einem kleinen Team dort und wir sind mehrere Stunden auf einem Boot in einem Fluss lang gefahren, weil es keine Straßen zu diesem Dorf gab. Und in dieser Woche haben wir dem Pastor dort geholfen, die Gemeinde neu zu streichen und manche andere Sachen zu machen. Und während dieser ganzen Woche, da mussten wir uns im Fluss baden, weil es dort keine Duschen gab. Ich war damals 20 Jahre alt oder so und ich fand das spannend, abenteuerlich im Fluss zu baden. Wir haben uns dort im Fluss gebadet und so nach der Hälfte der Woche sagte der Pastor mehr oder weniger beiläufig, ja, in diesem Fluss gibt's ja auch Piranhas und Alligatoren, aber nicht hier in diesem Teil, wo wir uns baden, sondern ein bisschen weiter. Aber ich kann euch sagen, das nächste Mal, als ich in diesen Fluss gegangen bin, um mich zu baden, da habe ich das Wasser anders angeguckt. Nichts hatte sich verändert, außer in meinem Kopf. Ich wusste auf einmal von einer Möglichkeit, die vorher nicht da war. Und weil ich davon wusste, hat sich etwas verändert, wie ich die Dinge angeschaut habe. Und ich war offen dafür, dass etwas passiert. Zum Glück ist nichts passiert. Aber ich frage mich, wie viele von uns gehen Tag für Tag in unser Büro und unsere Augen sind überhaupt nicht offen dafür, dass Gott etwas machen möchte. Dass da Menschen neben uns sitzen vielleicht sogar, die sehnen sich nach einer Begegnung mit Jesus und die können selber nicht dahin. Und denen deshalb Gott dich an ihre Seite gestellt hat, damit du einer dieser vier Männer sein kannst, die sagen, lass mich dich zu Jesus führen. Ich war vor kurzem mit einem Geschäftsmann in Stuttgart zusammen, der recht einflussreich in der Wirtschaft dort ist und er meinte, Doron, die Probleme dieser Welt sind so real. Er meinte, vor kurzem bin ich angerufen worden, da hat jemand gesagt, Hartmut, ich komme gerade aus einer Sitzung, wo man ernsthaft darüber diskutiert hat, den Wettbewerber per Mord auszuschalten. Das ist die Welt, in der wir leben. Und da meinte er, Doron, und ich habe mich in unserem Kirchenrat engagiert und in einer Kirchenratssitzung, da hat man sich 45 Minuten lang darüber unterhalten, wie man den Kartoffelsalat fürs Gemeindefest zubereitet. Und das Ergebnis war dann, dass verschiedene Familien den Kartoffelsalat vorkochen und man das dann probiert und der Beste dann ausgewählt wird fürs Gemeindefest. Und wir lachen darüber. Und ich auch. Und ich denke, ich sehe diese Schale Kartoffelsalat physisch vor meinen Augen. Aber wie oft, und ich sage euch, das passiert in Gemeinden überall auf der Welt, wie oft dreht sich unser Fokus irgendwann nur noch um uns selber und um unsere eigenen Mitglieder, die schon da sind. Und wir streiten uns darüber, welche Lieder gesungen werden und welche Farbe der Teppich hat und ob der Gottesdienst 1:20 oder 1:30 gehen darf. Und wir verpassen die Chance von dem, was Gott machen möchte. Weil Gottes Herz sehnt sich danach, dass Menschen ihn kennenlernen. Gottes Herz sehnt sich danach, dass Menschen, die in Abhängigkeit sind, frei werden. Dass Menschen, die in einem Zyklus von Hoffnungslosigkeit sind, dass die wieder Hoffnung bekommen. Dass Menschen, die keine Perspektive für den nächsten Monat haben, eine Perspektive für den nächsten Monat und für die Ewigkeit bekommen. Das liegt auf dem Herzen Gottes. Und der Plan, den Gott hat, und das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch, das sehen wir mit dem Volk Israel, der Plan war nie nur, das Volk Israel zu retten. Der Plan war immer, dass das Volk Israel zum Licht für alle Nationen wird. Gott wählt einen kleinen Teil, um dahindurch allen seine Güte und Hoffnung zu zeigen. Und Gott errettet nicht nur dich, damit du dann 80 nette Jahre hast und irgendwann in Ewigkeit vor ihm stehst, sondern damit durch dich hindurch die Menschen in deinem Umfeld seine Güte und Herrlichkeit sehen. Du hast eine Berufung auf deinem Leben. Eine Berufung, Gott zu kennen und ihn bekannt zu machen. Gott zu sehen und ihn sichtbar zu machen. Hoffnung in Gott zu finden und diese Hoffnung weiterzugeben. Identität von Gott zu bekommen und in dieser Identität zu leben und zu wandeln. Lasst uns das wieder annehmen. Lasst uns wie diese Männer sein, die wissen, eine Begegnung mit Jesus verändert alles. Die wissen, dieser Mann selber oder die Menschen da draußen selber, die können nicht in diese Begegnung kommen. Und die sagen, Herr, hier bin ich. Und die offen sind und mit diesen offenen Augen dahin gehen. Und dann passieren wunderbare Dinge. Und Jesus vergibt diesem Mann seine Sünden. Und das ist schon spannend. Das macht dieser Text, so einfach diese Geschichte ist, hat sie einige theologische spannende Punkte da drin. Jesus vergibt Sünden, obwohl das, wodurch die Sünden vergeben sind, sein Opfer am Kreuz noch gar nicht passiert ist. Das lasse ich einfach mal so stehen. Weil Jesus vergibt Sünden. Und dann vergibt Jesus aber nicht nur Sünden, sondern er begegnet dem Mann in seiner aktuellen Not. Wenn wir uns den Dienst von Jesus in dieser Welt anschauen, dann ist Jesus nicht gekommen, um von einer entfernten Hoffnung zu sprechen. Jesus ist nicht gekommen und hat gesagt, und siehe, ich werde ein Königreich bringen und das wird so großartig sein und alles wird gut werden, also haltet einfach durch, noch 60 Jahre, noch 40 Jahre oder was weiß ich, und dann wird es schon gut werden. Was hat Jesus gemacht? Er hat die Kranken gesund gemacht. Er hat die, die keine Hoffnung mehr hatten, denen hat er Hoffnung gegeben. Er hat die, die Hunger hatten, denen hat er was zu essen gegeben. Und er hat gesagt, und das ist so ein kleiner Vorgeschmack von dem, was kommen wird. Aber die Botschaft war nicht, das Königreich Gottes wird kommen. Die Botschaft von Jesus war, das Königreich Gottes ist nahe, es ist gekommen. Leben wir mit dieser Hoffnung, nicht, dass irgendwann alles gut wird, sondern dass dieser, der alles gut macht, gekommen ist, damit in unserem Leben, in unserem Alltag, Stück für Stück, Zeichen für Zeichen, Vorgeschmack für Vorgeschmack, das Königreich Gottes sichtbar wird. Lasst uns nicht einfach nur da sitzen und die Zeit überbrücken, sondern lasst uns Menschen sein, die täglich beten, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, hier auf dieser Erde, so wie im Himmel. Und ich habe heute Morgen erst Offenbarungen gelesen. Und das Ende von Offenbarung ist nicht, dass wir in den Himmel kommen. Wisst ihr das eigentlich? Das Ende von Offenbarung ist nicht, dass wir in den Himmel kommen, sondern dass das neue Jerusalem zur neuen Erde kommt. Dass dieses Bild vom Königreich Gottes zur neuen Erde kommt und diese neue Schöpfung wird vollständig sein. Und Jesus wird physisch unter uns sein und wir werden alle auferstanden sein mit einem neuen Körper. Und das, was Gott hier angefangen hat, das wird er auf neue, wunderbare Art und Weise zur Vollendung bringen. Jesus hat den Menschen seine Sünden vergeben und er hat ihn gesund gemacht. Er hat deutlich gemacht, das Königreich Gottes ist nahe, es ist hier. Und dann sehen wir ganz unterschiedliche Reaktionen auf das, was passiert. Es gibt die eine Gruppe, die Schriftgelehrten, die stehen da und die haben ein riesiges Problem mit dem, was Jesus macht. Und ganz ehrlich, ich finde, wir müssen auch diesen Schriftgelehrten mal ein bisschen Gnade geben. Manchmal, wir machen die so ganz oft zu den Bad Boys der Geschichte. Und das ist auch wahrscheinlich zu Recht so. Aber es ist ja auch verständlich. Also das waren Menschen, die kannten die Schriften, die wussten, der Messias wird kommen. Und auf einmal kommt hier so ein dahergelaufener Zimmermann aus Nazareth und vergibt Sünden. Da gehen erstmal alle Alarmglocken los. Und ich glaube, das eigentliche Problem der Schriftgelehrten, das war nicht, dass sie das hinterfragt haben. Das Problem der Schriftgelehrten war, dass sie schon ein fertiges Bild hatten von dem, wie Gott zu wirken hat. Sie hatten ein Bild vom Messias. Und als Jesus da nicht hineingepasst hat, da haben sie gesagt, nee, das kann dann nicht von Gott sein. Und vielleicht sitzt du da und du wünschst dir, dass Gott wirkt, aber du hast schon eine ganz klare Vorstellung von dem, wie das auszusehen hat. Und wenn Gott nicht das genauso macht, wie du dir das vorstellst, nee, dann kann es nicht von Gott sein. Und wir müssen an diesen Punkt kommen, wo wir so sensibel werden für die Gegenwart Gottes, für seinen Heiligen Geist und fürs Wirken Gottes, dass wir uns lösen von den Vorstellungen und Formen, wie es auszusehen hat. Und dass wir sagen, nee, Jesus, wir sehnen uns einfach danach, dass du wirkst jetzt in unserer Mitte. Und wir sind bereit, dass du sogar wirkst auf eine Art und Weise, die uns überfordert, die uns wirklich herausfordert, die vielleicht entgegen dem geht, wie wir es gewohnt sind, wie wir gedacht haben, dass es aussehen wird. Aber wir geben dir den Raum dafür. Und dann gab es diejenigen, die haben Beifall geklatscht. Die haben gerufen, wow, genial, was hier passiert. Endlich mal in unserer Stadt, da werden die nächsten Wochen alle drüber sprechen. toll, und ich war mit dabei. Und die haben Beifall geklatscht. Aber wie viele von denen sind dann wieder zurückgegangen und haben ihr Leben einfach so weitergelebt? Wie viele von denen haben ein paar Jahre später Kreuzige ihn gerufen, weil das dann viel passender war zu rufen? Lasst uns nicht einfach nur Zuschauer sein. Lasst uns nicht einfach nur Beifallklatschende sein. Im Königreich Gottes, da gibt es nicht Zuschauer. Da gibt es Jesus und Nachfolger. Lasst uns diese Menschen sein, die nicht einfach nur daneben stehen. Die nicht mit dem Finger zeigen und sagen, nee, wenn Gott nicht so wirkt, wie ich mir das vorstelle, dann kann es nicht sein. Und die nicht einfach nur Beifall klatschen, sondern lasst uns Menschen sein, die sagen, wenn das Gott ist, dann lasst uns ihm nachfolgen. Wenn er das machen kann mit einem Gelähmten, dann lasst uns alle Gelähmten zu Jesus bringen. Dann lasst uns die ganze Stadt von diesem Jesus erzählen. Dann lasst uns dem ganzen Land von diesem Jesus erzählen, damit jeder Mensch die Möglichkeit bekommt, Jesus zu begegnen. Und ich möchte dich fragen, wo bist du in dieser Geschichte? Wo bist du in dieser Geschichte? Bist du vielleicht der Gelähmte? Und ich möchte es wirklich so aussprechen, wenn du noch keine Begegnung mit dem lebendigen Jesus hattest, dann möchte ich dich einladen. Dieser Jesus möchte dir heute begegnen. Und ich lade dich ein, wenn wir später den Gottesdienst auch beenden, zu einem der Pastoren zu kommen. Lass diesen Tag nicht verstreichen, wenn du sagst, ich sehne mich nach so einer Begegnung mit dem lebendigen Jesus. Er möchte dir begegnen. Vielleicht bist du einer der Schriftgelehrten, der dasteht und sagt, pff, nee, also wenn das so aussieht, nee, dann kann ich nicht mitgehen. Wenn Gott Gemeinde gebraucht, das ist ja für viele ein Argument heutzutage, nee, also Gott ist ja ein Gedanke, der ist schön und gut, aber wenn ich mir seine sogenannten Nachfolger angucke, nee, wenn das aussieht, pff, da kann ich nicht mitgehen. Aber Gott hat nun mal Menschen gewählt, um durch sie zu wirken und mit ihnen zu gehen. Bist du einer der Schriftgelehrten, die sagen, nee, Gott hat so zu wirken, wie ich mir das vorstelle, sonst will ich damit nichts zu tun haben. Dann möchte ich dich einladen, Buße zu tun. Möchte ich dich einladen, umzukehren und zu sagen, Vater, vergib mir, wo ich diesen Stolz hatte, und schenk mir eine Offenheit für dein Wirken. Bist vielleicht einfach jemand, der Sonntag für Sonntag hierher kommt und der es liebt, die Lieder mitzusingen und Beifall zu klatschen und wie grandios, was Gott alles macht. Und dann hier wieder aus der Tür rausgeht und sein Leben einfach so weiterlebt. Da möchte ich dich auch ermutigen. Werde zum Nachfolger Jesus. Mach dich auf und folge ihm nach. Denn ich kann euch sagen, es gibt nichts Erfüllenderes, als Jesus nachzufolgen. Der Gelähmte, der war glücklich am Ende dieser Geschichte, da bin ich mir sicher. Aber wisst ihr, wo ich auch noch sicher bin drüber? Diese vier Männer, die werden einen richtig genialen Abend gehabt haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Die werden sich angeguckt haben und gesagt haben, krass, oder? Und wisst ihr, die vier Männer, die haben nicht die Kraft gehabt, jemanden gesund zu machen. Die haben nicht die Macht gehabt, einen Gelähmten wieder zum Laufen zu bringen. Die haben sicher nicht die Macht gehabt, irgendjemandem Sünden zu vergeben. Aber die kannten jemanden, der diese Kraft hatte. Und die haben gesagt, nee, wir warten nicht, bis jemand anders kommt und es macht. Sondern die haben gesagt, wir wollen uns aufmachen. Wir bringen diesen Mann zu Jesus. Gott hat Menschen in dein Umfeld gestellt, in deine Nachbarschaft, in deinen Arbeitsplatz, die du morgen wieder sehen wirst, die dir vielleicht in den letzten paar Minuten schon in den Kopf gekommen sind, die sich sehnen nach einer Begegnung mit Jesus. Manche von ihnen wissen es und manche wissen es noch gar nicht, aber sie sehnen sich nach einer Begegnung mit Jesus. Und ich möchte dich ermutigen und einladen, bring sie zu ihm. Bring sie zu ihm. Und das jetzt natürlich bildlich gesprochen. Wie kann das aussehen? Lasst uns sensibel sein, da einfach auch wieder mutig zu werden, unsere Geschichte zu erzählen. Ich glaube, ganz oft fängt es einfach damit an, dass wir unsere Geschichte erzählen. So wie diese Frau in Zentralasien, die anfing, von ihrer Geschichte zu erzählen. Einfach zu sagen, darf ich dir erzählen von dem Jesus, den ich kenne? Der Geschäftsmann, mit dem ich zusammen war, der meinte, dass er vor 10 Jahren ungefähr war, der bei einer bei einer Sitzung auf Vorstandsebene, wo verschiedene Vorstandsleute zusammen waren. Und es gab so eine Vorstellungsrunde. Und einer dieser Männer hat gesagt, hat sich vorgestellt, seine berufliche Laufbahn, und hat dann gesagt, und wisst ihr, zum Privaten, manche haben einen Sportverein, den sie über alles lieben und über den sie gerne reden, und andere haben eine politische Partei, in der sie sich engagieren. Was ich gerne möchte, dass ihr wisst, ist, dass ich Jesus nachfolge. Und bei mir bedeutet das, dass ich jeden Mittwochabend ins Altersheim gehe und mich um zwei Menschen kümmere. Und mein Freund Hartmut, der saß dabei und der hat gesagt, boah, das hat ihn so berührt. Da hat jemand auf so einfache, simple Art und Weise, so natürlich, aber liebevoll, einfach Menschen gesagt, und ich folge Jesus nach, dass er gesagt hat, ich möchte, dass kein Meeting vergeht, wo ich nicht Leute aufmerksam mache, dass ich ein Jesus-Mensch bin. Und seitdem macht er das. Und dieser Mann, der ist on fire und ist einer der größten Versicherungsmakler im Raum Stuttgart. Und er sagt, und die Fragen kommen von seiner Physiotherapeutin, von was weiß ich, von seinen Arbeitskollegen. Die Fragen kommen, wenn wir bereit sind, unsere Geschichte zu erzählen, wenn wir bereit sind, ganz natürlich von dem zu reden. Zweiter Punkt ist dieses Gebet für Wachsamkeit, dieses, ne, die Augen Aufschau halten nach Piranhas und Alligatoren, die Augen aufhalten nach dem, was Gott tun möchte. Jeden Morgen ins Büro zu fahren, durch die Nachbarschaft zu laufen und zu sagen, Gott, was hast du für mich vor? Erst letzte Woche, da saßen meine Frau und ich im Auto und wir sind abends zu einer Geburtstagsfeier gegangen und wir haben ganz spontan, 2 Minuten bevor wir angekommen sind, haben wir noch gebetet und gesagt, Gott, und wir freuen uns auf eine Geburtstagsfeier und wir wollen Spaß haben, wir wollen eine gute Zeit haben. Wir waren ohne Kids unterwegs, es ist absolutes Treat für uns als Paar. Wir haben gesagt, wir wollen es genießen, aber wir wollen als deine Kinder kommen und wir wollen dich bitten, schenk uns eine Möglichkeit, von deiner Hoffnung zu erzählen. Und das allererste Gespräch, was wir hatten, nachdem wir am Buffet uns Essen genommen haben und uns mit Leuten, die wir das letzte Mal vor 30 Jahren gesehen haben, oder vor 20 Jahren, so alt bin ich noch nicht, vor 10 bis 20 Jahren das letzte Mal gesehen haben, mit denen wir keine Beziehung haben, mit denen haben wir so ein gutes Gespräch gehabt und konnten über den Glauben sprechen. Und ich glaube auch, weil wir offen dafür waren, dass so etwas passieren könnte. Wenn wir nicht offen dafür sind, dann passieren die Dinge oft nicht. Aber ihr glaubt gar nicht, wie viele Dinge passieren, wenn wir offen dafür sind, wenn wir dafür beten. Also dieses Gebet für Wachsamkeit, die Bereitschaft, unsere eigene Geschichte zu erzählen, auf den hinzuweisen, den wir kennen. Und Gebet ist eins der tollsten Sachen. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, oder wenn ich auf dieser Welt sage, dann ein Großteil der Atheisten lebt tatsächlich in der westlichen Welt. So viele Menschen, die nicht an Gott glauben und die trotzdem irgendwie beten. Und die trotzdem offen sind für Gebet. Das passt an sich nicht zusammen, aber es zeigt, dass viele Menschen diesen Blick haben dafür, dass es da noch etwas gibt. Und ich möchte euch einfach einladen, werdet zu Leuten, die einfach Menschen ermutigen und sagen, hey, weißt du was, das tut mir leid, das zu hören, darf ich für dich beten? Darf ich für dich beten? Hier in der Kantine, mitten im Büro, darf ich kurz für dich beten? Und dann nicht 10 Minuten ein langes, vollmächtiges Gebet mit allen möglichen schwierigen biblischen Begriffen und alles super schwierig. Ganz einfach, ganz kurz, aber lasst uns den Menschen dort begegnen, wo sie sind. Und lasst uns das Königreich Gottes hineinbringen, dort, wo wir sind. Das ist der Herzschlag, dass das Königreich Gottes sichtbar wird, erlebbar wird, hier auf der Erde, so wie im Himmel. Amen. Und Jesus, ich möchte dich so bitten, dass du sprichst zu jedem Einzelnen von uns hier. Danke, dass du uns kennst. Danke, dass du genau weißt, wo jeder Einzelne von uns steht. Jesus, wir sehnen uns danach, dich mehr zu kennen und wir sehnen uns danach, dich bekannt zu machen in dieser Welt, dass die Welt, die sich so sehr sehnt nach dir, dass sie erfüllt wird von deiner Herrlichkeit, von deiner Freude. Dass das, was wir erleben dürfen, diese Freude, diese Ausgelassenheit, weil wir singen und tanzen dürfen als Menschen, denen vergeben ist, als Menschen, die Identität haben, die Hoffnung haben, die Perspektive haben, dass diese Freude überschwappt zu den Menschen in unserem Umfeld. Und ich möchte dich so beten, auch wenn wir jetzt noch eine Minute der Stille haben, Jesus, dass du jedem Einzelnen einen konkreten Punkt aufs Herz legst, was auch immer es ist. Aber sprich du zu uns und hilf uns, offen zu sein für deine Stimme und hilf du uns, nicht nur dein Wort zu hören, sondern es auszuleben.
Amen. Lasst uns noch eine Minute in dieser Stille sein und seid offen dafür, dass Gott jetzt ganz konkret in euren Alltag hineinspricht.